Auch meine ganze Predigt kommt heute ein bisschen aus der Schule heraus. Und zwar haben wir über dieses Thema von den Giraffen letztes Jahr am Ende des Jahres unsere Schulandachten gemacht. Immer am Mittwochmorgen beginnt unser Tag unten im großen Saal, wo wir von der 1. bis zur 9. Klasse alle zusammen sind und Andachten hören zu einem Thema. Dieses Jahr ist es der große Plan Gottes. Und letztes Jahr waren das einfach verschiedene Persönlichkeiten aus der Bibel, unter anderem auch Nehemia, um den es heute gehen wird. Und wir haben auch letztes Jahr angefangen, oder schon vor 2 Jahren, über das hier nachzudenken, was ihr in der Kindergeschichte gehört habt. Wie geht man miteinander um, wenn man einen Streit hat oder einen Konflikt? Und das ist etwas, was in einer Schule natürlich sehr oft vorkommt, dass es eine Auseinandersetzung gibt, dass man etwas klären muss, dass es einen Streit gibt, dass man irgendwie schauen muss, was machen wir damit. Man redet miteinander, die Schülerinnen und Schüler reden untereinander, wir als Lehrer reden mit den Schülern. Es gibt ganz viele Reibungsfläche und ganz viele Momente auch, wo dieser Text aus Sprüche 15 so wichtig ist. Und wir haben angefangen, in der Schule etwas zu lernen, was den Namen Giraffensprache hat. Vielleicht kennt ihr es auch unter dem Namen gewaltfreie Kommunikation. Das ist ein Prinzip, eine Idee von Marshall Rosenberg. Er hat gelebt von 1934 bis 2015, war ein Psychologe und ist der Begründer der sogenannten gewaltfreien Kommunikation oder eben der Giraffensprache, wo es darum geht, dass man das Zwischenmenschliche, die Art, wie wir vielleicht schwierige Dinge ansprechen, dass man das irgendwie angenehmer und besser gestalten kann. Giraffensprache deswegen, weil er einfach in seinen Vorträgen ein schönes Bild gebraucht hat. Und er hat dann immer solche Handpuppen verwendet von Giraffe und Wolf. Giraffensprache und Wolfssprache. Und die Giraffe hat er deswegen gewählt, weil sie das größte Landsäugetier ist mit einem langen, langen Hals, und die Giraffe hat einen guten Überblick von da oben. Und in aller Ruhe kann sie eine Situation gut beobachten und schauen, was da wirklich passiert ist. Außerdem ist die Giraffe das Tier mit dem größten Herzen, das Landsäugetier mit dem größten Herzen. Walfische haben noch größere Herzen, aber die Giraffe ist das Landtier mit dem größten Herzen, weil es natürlich dieses Herz muss natürlich das Blut bis hinauf ins Gehirn pumpen, und das braucht ziemlich viel Kraft bei so einem langen Hals. Und dieses große Herz, das war für Marshall Rosenberg einfach ein Symbol dafür, dass die Giraffe weiß, was sie empfindet, dass sie ihre Gefühle und ihre Bedürfnisse gut spüren kann. Und darum hat er diese Giraffe als Muttertier gewählt. Und bei der Giraffensprache, wie wir sie auch in der Schule geübt haben und immer wieder üben, jeden Freitag miteinander, geht es um diese 4 Schritte. Wenn da eine schwierige Situation ist, ein Konflikt, irgendetwas, was passiert ist, dann ist es gut, wenn man tief durchatmet und diese 4 Schritte sich überlegt. Und wir haben auch angefangen in der Schule mit gutem, also das funktioniert sehr gut, wir haben solche Blätter, die wir den Schülern manchmal geben, wenn schwierige Situationen waren, dann kann man sich mit ihnen hinsetzen und einfach in aller Ruhe mal versuchen, das auszufüllen. Diese 4 Schritte. Der erste Schritt ist die Beobachtung. Was ist denn hier gerade passiert? Versuchen einfach, das zu beschreiben, was man gesehen hat, was man wirklich gehört hat, ohne zu werten, ohne etwas zu interpretieren, einfach zu sagen, was da gerade passiert ist. Im zweiten Schritt in der Giraffensprache benennt man, was man fühlt. Man versucht, in sich hineinzuspüren und zu sagen, so und so fühle ich mich. Im dritten Schritt geht es darum, dass man zum Ausdruck bringt, was habe ich für ein Bedürfnis? Warum fühle ich mich so und so? Welches Bedürfnis steckt denn dahinter? Und als 4. Schritt stellt man eine Bitte und bittet den anderen, vielleicht etwas zu ändern oder etwas zu tun, damit die Situation besser wird. Das ist ein bisschen trocken, aber ich mache euch ein Beispiel, das ihr sicher alle kennt. Hat schon mal jemand zu euch gesagt, warum kannst du nie den Müll rausbringen? Da stehen doch die vollen Mülltüten. Warum kannst du die nicht einfach nehmen und rausbringen? Das ist doch dein Job. Warum kannst du nie den Müll rausbringen? Und es beginnt hier schon mit einer Wertung. Weil nie ist es sowieso nicht. Alle diese Wörter wie nie und immer und die ganze Zeit sollten wir sowieso streichen, wenn wir miteinander reden. Versuchen wir mal, das in Giraffensprache zu sagen. Und genau solche Übungen machen wir mit den Schülerinnen und Schülern, und das ist manchmal ganz lustig. Die Beobachtung könnte sein, die volle Mülltüte steht noch im Flur. Und das ist das, was da wirklich ist. Wenn eine Kamera die Situation filmen würde, dann würde sie einfach eine volle Mülltüte finden. Das ist die Beobachtung. Dann versuche ich, mein Gefühl zum Ausdruck zu bringen. Die volle Mülltüte steht noch im Flur und ich bin wütend. Und das macht was in mir. Ich versuche zu spüren, wie fühle ich mich gerade. Das macht mich wütend, weil ich mir Ordnung wünsche. Und weil du versprochen hast, dich darum zu kümmern. Und das ist mein Bedürfnis. Ich habe das Bedürfnis, dass hier Ordnung herrscht. Ich habe das Bedürfnis, dass wir uns an Abmachungen halten. Das ist mir wichtig. Könntest du mir bitte beim Aufräumen helfen? Und es klingt schon ganz anders als, warum bringst du nie den Müll raus? Und wenn wir versuchen, das Ganze oder auch nur Teile davon zu benutzen, dann passiert etwas sehr Interessantes. Wir zeigen unserem Gegenüber etwas von unserem Inneren. Wir zeigen dem anderen etwas von unserem Herzen, was in uns passiert. Und Rosenberg, der viel darüber geredet hat und das begründet hat, sagt, das hat einfach eine Wirkung. Und ich kann euch versprechen aus dem Schulalltag, es ist wirklich so. Manche der Schüler beginnen langsam das anzuwenden in Situationen und es funktioniert. Auch ich als Lehrperson, wenn ich einfach sage, jetzt sind endlich schließlich, ist das etwas ganz anderes, als wenn ich sage, ich sehe, dass ihr hier am Reden seid. Das ärgert mich, weil ich möchte euch gerade etwas erklären. Könnt ihr jetzt bitte ruhig sein? Es macht einfach eine andere Stimmung, es macht etwas anderes. Es funktioniert tatsächlich, weil es etwas auslöst, wenn wir dem Gegenüber unser Herz zeigen. Wenn wir zeigen, was wir fühlen und was wir brauchen. Und gerade die Geschichte, die wir heute Morgen in der Sabbatschule angeschaut haben mit der Samariterin, ist auch so eine Geschichte, wo es um Bedürfnisse geht. Jesus hatte Durst und hat ihr das gesagt, dass er sich wünscht, dass sie ihm etwas zu trinken gibt. Und Jesus hat auch ihr Bedürfnis gesehen, was sie braucht, was ihr in ihrem Herzen fehlt, und hat das angesprochen. Und es hatte eine Wirkung, es hat etwas bewegt. Und das tut es immer, wenn wir so miteinander reden. Das Beispiel mit dem Müll ist vielleicht ein bisschen banal und ich habe gestern noch ChatGPT gefragt und gesagt, kannst du mir ein Beispiel geben für gewaltfreie Kommunikation, das so in das Setting von einer Freikirche passt? Und ich habe nicht schlecht gestaunt, was herausgekommen ist. Das war mein erster Versuch und ich habe es gleich so genommen, weil ich glaube, es ist ein sehr treffendes Beispiel für eine Situation, die viele von uns erleben in unserer Gemeinde. Hat mir vorgeschlagen, die Situation könnte sein, ein Gemeindeglied, Anna, fühlt sich unwohl, weil sie das Gefühl hat, dass sie bei Kirchenaktivitäten zu oft gebeten wird, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Und Anna könnte dann mit Giraffensprache das zum Beispiel so zum Ausdruck bringen, mit jemandem sprechen und sagen, ich habe bemerkt, dass ich in den letzten 3 Monaten 3-mal um Hilfe bei Veranstaltungen gebeten wurde. Und das ist sehr konkret. Das ist das, was einfach passiert ist. 3-mal in 3 Monaten. Und dann könnte sie sagen, ich fühle mich manchmal überfordert und auch ein bisschen gestresst, wenn ich diese zusätzlichen Aufgaben übernehme. Mir ist es wichtig, die Gemeinschaft zu unterstützen, aber ich brauche auch etwas Ruhe und Zeit für meine Familie. Könnten wir vielleicht gemeinsam überlegen, ob es möglich ist, die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen, sodass ich mich nicht jedes Mal verpflichtet fühle, Ja zu sagen? Und sagen wir, Anna äußert das der Gemeindeleitung gegenüber oder dem Pastor gegenüber und konnte einfach hier ihre Gefühle und ihre Bedürfnisse benennen, dann hat das eine Kraft, dann wird das etwas bewegen und verändern. Weil das immer passiert, wenn wir ein Stück von unserem Herz zeigen. Aber ist jetzt das einfach nur eine gute Idee von einem Psychologen? Und würde das einfach ganz gut in einen Vortrag über Kommunikation passen? Oder gibt es Giraffensprache auch in der Bibel? Sind Gott meine Bedürfnisse und meine Gefühle wichtig? Finden wir in der Bibel Menschen, die zum Ausdruck bringen, was sie fühlen und wie es ihnen geht und was sie brauchen, sodass wir auch von Giraffensprache in der Bibel sprechen können? Wenn man Rosenberg liest im Original, und das habe ich getan, dann bin ich nicht zu 100% einverstanden mit allem, was er schreibt. Wenn er dann begründet, warum ihm das alles so wichtig ist und in die Tiefe geht, dann ist es für mich nicht mehr ganz so meine eigene Philosophie oder das, was ich aus der Bibel sehe. Aber diese vier Schritte für den Umgang miteinander und für die Kommunikation finde ich trotzdem sehr, sehr wertvoll. Und darum haben wir angefangen, auch in der Schule das zu verwenden. Und ich glaube, dass wir das zum Teil auch in der Bibel finden können. Und zwar unter anderem bei Nehemia. Und das sind jetzt meine Folien, die ich damals vor einem halben Jahr in der Schule verwendet habe, von den Schulandachten, auf zwei, drei Andachten aufgeteilt, was ich heute hier zusammengezogen habe. Es geht um Nehemia, den Sohn Hechaljas, und er war ein ganz normaler Typ mit einem guten Job. Er war nämlich der Mundschenk des Königs. Und heute können wir uns nicht mehr so gut vorstellen, was ein Mundschenk überhaupt ist. Aber ein Mundschenk damals war ein hoher Beamter am Hof des Königs. Seine Aufgabe war es, die Getränke für den König auszuwählen und auch zu probieren, bevor der König sie trinkt, um zu beweisen, dass sie nicht vergiftet sind. Aber er war so etwas wie der Sommelier des Königs, der Verwalter von dem, was weiß ich, was der hatte, ein Weinkeller oder sonstige Lager von seinen Getränken. Er war ein gebildeter Mann und ein hoher Beamter am Hof. Und er hat diese Arbeit auch gern gemacht, der Nehemia. Und eines Tages bekam er Besuch aus Jerusalem. Und er schreibt in Nehemia 1, Vers 2 und 3. Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder und einigen Männern aus Juda. Und ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten, und fragte nach Jerusalem. Und sie antworteten mir, die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadtmauern sind verbrannt. Die Stadttore sind verbrannt. Vielleicht erinnert ihr euch an diese 70 Jahre, 70 Jahre Exil, von denen der Prophet Jeremia schreibt. Daniel und seine Freunde waren in Babylon. Und am Ende in Daniel 9 lesen wir, wie Daniel weiß, die 70 Jahre sind jetzt zu Ende. Er fragt sich, wie geht es weiter mit dem Volk? Und sie beginnen dann wieder zurückzuziehen nach Jerusalem, die Stadt wieder aufzubauen. Manche bleiben aber auch in Susa, in Babylon, bei den Persern dann. Auch die Königin Esther ist ein Beispiel von jemandem, der dort geblieben ist, nicht zurückgegangen ist nach Jerusalem. Und Nehemia ist auch jemand, der dort weiterhin am Hof arbeitet. Und er hört jetzt, dass die Stadtmauer immer noch kaputt ist. Und er hört, dass die Stadttore verbrannt sind. Und was bedeutet das für eine Stadt, wenn sie in diesem Zustand ist? Es bedeutet, dass die Leute, die dort wohnen, ohne Schutz sind, ohne Sicherheit, dass jederzeit Feinde kommen können, Steine mitnehmen können, Material mitnehmen können, Dinge mitnehmen können, die dort in der Stadt sind und eigentlich ihnen gehören. Und ich habe die Schüler dann gefragt, was denkt ihr, wie hat Nehemia sich gefühlt, als er das gehört hat? Nehemia ist ein Mensch wie wir, er hat Gefühle. Und in meinem Schulzimmer hatte ich lange dieses Plakat hängen mit all den Gefühlen drauf. Und ich möchte euch diese Frage weitergeben. Ich mache das auch gerne am Mittwochmorgen in der Schule und bitte die Kinder, überlegt euch das mal, tauscht euch aus, so wie ihr gerade sitzt, zu zweit, zu dritt nebeneinander. Was denkt ihr, was war das Gefühl, das Nehemia hatte, als er das gehört hat? Tauscht euch kurz miteinander aus. Es ist eine gute Möglichkeit, dass die Zuhörer nicht einschlafen. Und in der Schule frage ich dann und dann kommen ganz viele Ideen und Meinungen von den Kindern, was Nehemia wohl gefühlt hat. Aber ich möchte euch hier einfach vorlesen, wie die Geschichte weitergeht. Nehemia 1, Vers 4, er schreibt, als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Nehemia hat das getroffen, er war traurig, er weinte und er trauerte. Und er hat gefastet und gebetet, weil ihn das so mitgenommen hat, dass seine Stadt, dass Jerusalem immer noch verwüstet ist und dass es da keine Mauer gibt und keine Stadttore. Und er betet dann, das Gebet ist aufgeschrieben in Nehemia 1 und er endet mit diesen Sätzen. Herr, so höre auf das Gebet deines Dieners und das Flehen all derer, die Freude daran haben, dich zu ehren. Lass deinen Diener doch heute Erfolg haben und gib diesem Mann Erbarmen für mich. Denn ich war Mundschenk des Königs. Und Nehemia betet, dass Gott irgendwie eingreift, sodass der König Erbarmen haben möge. Und einige Monate später, wenn ihr die ganze Geschichte lest, seht ihr, dass Monate vergehen. Einige Monate später passiert dann diese Situation. Nehemia ist am Hof des Königs, er bietet dem König etwas zu trinken an. Und dem König fällt auf, dass Nehemia nicht so ist wie immer und dass es ihm nicht gut geht. Das heißt, man konnte auch das einfach sehen, wie Nehemia sich gefühlt hat. Und der König sprach zu mir, schreibt er in Nehemia 2, Vers 2, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Dann kann dies nur bedeuten, dass du Kummer in deinem Herzen hast. Und ich erschrak zutiefst. Warum ist Nehemia erschrocken, als der König das gesagt hat? Ich kann mir vorstellen, dass die Erwartung da war, dass wenn man dem König etwas zu trinken serviert, dass man dann nicht ein trauriges Gesicht macht, sondern dass man freundlich ist und gut gelaunt und dem König eine gute Stimmung weitergibt und nicht traurig und betrübt dem König begegnet. Und ich glaube, darum ist er erschrocken, weil er merkt, ups, der König hat gemerkt, wie es mir geht. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, vielleicht hat er gedacht, das könnte ihn sogar seinen Job kosten oder seinen Kopf. Ich weiß nicht, wie der König da so drauf war. Aber wir lesen von assyrischen Königen und babylonischen Königen, dass es nicht viel gebraucht hat, um sie zu verärgern. Und wir lesen in Vers 3, und ich erwiderte dem König, lang lebe der König, aber warum sollte ich nicht traurig sein? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, liegt in Trümmern und ihre Tore wurden verbrannt. Er sagt dem König, warum er traurig ist und was sein Problem ist. Und jetzt ist die Frage, wie geht die Geschichte weiter? Ärgert das den König? Sagt er, behalte deine Probleme doch für dich mit deinem Volk. Ich möchte, dass du hier ein freundlicher Diener bist. Oder was tut der König? Aber bevor es weitergeht, lesen wir etwas sehr Interessantes über Nehemia. Und wir lesen das sehr oft, wenn wir das Buch Nehemia lesen, dass er betet. Es ist hier schon das zweite Mal, dass er betet. Und es kommen noch viele, viele Male, wo er betet. Immer bevor etwas Wichtiges passiert, lesen wir, dass Nehemia betet. Und hier ist es ein Stoßgebet. Da fragte mich der König, was erbittest du von mir? Und ich flehte zum Gott des Himmels. Er sagt nicht, was er genau gesagt hat. Es ist nur so ein kurzes Stoßgebet. Und ich antwortete, wenn es Ihrer Majestät gefällt und wenn Sie an mir, Ihrem Diener, Gefallen gefunden haben, dann bitte ich Sie, mich nach Juda zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. Und ich glaube, das ist eine gute Sache, dass wir vor solchen wichtigen Momenten ein kurzes Stoßgebet in den Himmel schicken und dann so etwas sagen, wie Jeremia hier gesagt hat. Und als ich diese Geschichte gelesen hatte, ich hatte nicht die Idee, etwas über Giraffensprache zu machen. Aber als ich diese Geschichte vorbereitet habe für die Schulandacht, habe ich plötzlich hier gesehen, sind alle Punkte da? Sind alle vier Punkte da? Er hat eine Beobachtung. Die Leute haben ihm das erzählt und er weiß, die Stadt liegt in Trümmern, die Tore wurden verbrannt. Vor dem König hier äußert er seine Gefühle und sagt, ja, warum soll ich denn nicht traurig sein? Lieber König, ja, ich bin traurig, das macht mich traurig. Er nennt sein Bedürfnis und sagt, ich bin traurig, weil die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, die ist kaputt, ich möchte sie gerne wieder aufbauen, ich wünsche mir Schutz und ich wünsche mir Sicherheit für mein Volk. Und er richtet eine Bitte an den König. Bitte, bitte schick mich nach Juda, um das zu machen. Und wir haben alle diese vier Elemente genau hier. Nehemia war ein Mann, der dem anderen zeigen konnte, was er fühlt, der ausgedrückt hat, was er braucht und der diese konkrete Bitte hier geäußert hat. Und es hat eine Wirkung gehabt. Der König und die Königin saßen neben ihm. Warum auch immer das hier erwähnt wird, aber es scheint wichtig zu sein. Vielleicht hat es einen Einfluss auf das, was er gesagt hat. Der König fragte, wie lange wird deine Reise dauern? Wann wirst du zurückkommen? Der Gedanke, mich zu senden, gefiel dem König und ich nannte ihm also eine bestimmte Zeit. Und er sagte zu mir, Entschuldigung, eins davor noch, und er sagte zu ihm, wenn es Ihrer Majestät recht ist, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter westlich des Euphrats mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Außerdem einen Brief an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Holz gibt für die Balken an den Toren der Burg, die zum Tempel gehören, für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehe. Und er hat ihm gesagt, was er braucht. Und weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König meine Bitte. Und Nehemia weiß, dass es nicht einfach nur gute Kommunikation war, die ihm hier geholfen hat. Er weiß, dass es die gute Hand, die gütige Hand Gottes war, die hier mitgeholfen hat, dass der König ihm seine Bitte gewährte. Und ich glaube, was wir hier gerade sehen, ist Giraffensprache plus. Es ist nicht einfach nur diese vier Schritte, sondern zumindest sehen wir im Text auch, dass da ganz am Anfang noch ein Stoßgebet war an den einen, der wirklich helfen kann, damit schwierige Situationen und Konflikte sich besser entwickeln. Und es braucht sicher auch noch diese Hilfe von oben, diesen Heiligen Geist, der in so einer Situation Entscheidendes dazu beitragen kann, dass es geklärt werden kann. Und es hat mich irgendwie bewegt, hier dieses Beispiel zu lesen bei Nehemia und plötzlich zu merken, hey, das ist genau das, was wir das ganze Jahr schon üben, wie wir miteinander sprechen wollen. Dem anderen zu zeigen, wie ich mich fühle, was ich brauche und eine Bitte zu äußern. Und hier bei Nehemia hat es auch funktioniert. Und als ich dann Kapitel für Kapitel durchging mit den Schülern jeden Mittwoch, habe ich noch eine zweite Geschichte entdeckt, wo das auch so ist. Und zwar später, wo Nehemia schon in Jerusalem ist und angefangen hat, an der Mauer zu bauen. Er hat das alles sehr geschickt gemacht. Man könnte viel auch darüber erzählen. Er war auch sonst sehr geschickt in seiner Kommunikation, in der Art, wie er die Leute mit eingebunden hat in das große Projekt. Er hat zuerst, als er nach Jerusalem kam, 3 Tage Pause gemacht, hat mit den Leuten gegessen, hat sie kennengelernt, dann hat er ganz heimlich und still in der Nacht sich alles genau angeschaut, hat genau beobachtet, in was für einem Zustand die Mauer ist und hat es dann geschafft, die Menschen zu überzeugen von diesem Projekt. Er hat selber sehr viel mitgearbeitet und es gibt ein ganzes Kapitel, wo wir lesen, ein Name nach dem anderen und was diese Person und wo sie genau gebaut hat und es vermittelt so diesen Eindruck, jeder hat mit angepackt und jeder war wichtig. Nehemia hat das sehr, sehr gut eingefädelt. Und dann ungefähr um diese Zeit schreibt er, da beklagten sich Männer aus dem Volk und ihre Ehefrauen über ihre jüdischen Mitbürger. Also es gab Leute aus dem Volk, das waren ärmere Leute, und sie haben sich beklagt und haben gesagt über die Mitbürger, wir haben viele Söhne und Töchter. Wir brauchen mehr Getreide, damit wir genug Nahrung haben, um zu überleben. Die haben hier ein dringendes Bedürfnis geäußert. Wir haben bereits unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfändet. Wir brauchen Getreide, um unseren Hunger stillen zu können. Und wieder andere haben gesagt, wir haben unsere Felder und Weinberge bereits bis aufs Äußerste beliehen, um dem König die Steuern zu zahlen. Wir sind doch vom selben Fleisch und Blut wie unsere Landsleute und unsere Kinder sind gerade so wie ihre und doch müssen wir unsere Kinder in die Sklaverei verkaufen. Wir haben bereits einige unserer Töchter verkauft und sind machtlos dagegen, denn unsere Felder und Weinberge gehören längst anderen. Und es gab einfach einflussreiche, wohlhabende Leute dort in Jerusalem, die viel Geld hatten. Es gab Leute, die dort das Sagen hatten und die Abgaben eingefordert haben von anderen. Auch Nehemia selber hätte das Recht gehabt, als Statthalter des Königs Steuern und Abgaben einzuziehen. Und hier beklagen sich diese Leute und sagen, wir haben nicht mehr genug zum Leben, wir müssen so viel zahlen, wir müssen so viel geben. Wir haben sogar unsere Kinder schon verkauft, um das bezahlen zu können. Und es ist eine große Schwierigkeit, ein großer Konflikt. Und als Nehemia sich dem stellt, kann ich wieder diese Schritte erkennen. Und er sagt zu diesen reichen Leuten in Jerusalem, ihr betreibt Wucher mit euren eigenen Verwandten. Soweit es uns möglich war, haben wir unsere jüdischen Verwandten losgekauft von fremden Völkern. Und nun verkauft ihr eure Brüder, damit sie uns wieder zum Kauf angeboten werden. Er sagt, was hier passiert, dass sogar Menschen verkauft werden, das ist Wucher. Er beobachtet die Situation, er beschreibt den Leuten, was er sieht. Und dann schreibt er, als ich ihre Klagen darüber hörte, wurde ich sehr zornig. Und er benennt sein Gefühl. Er sagt, ihr reichen Leute von Jerusalem, das macht mich wütend. Es kann doch nicht sein, dass wir versuchen, hier etwas gemeinsam aufzubauen. Und da gibt es Menschen, die müssen ihre eigenen Kinder verkaufen. Wenn ich das sehe, macht mich das wütend, denn, und er nennt hier Gründe, solltet ihr nicht in Ehrfurcht vor Gott leben, um zu verhindern, dass wir unseren Feinden zum Gespött werden. Auch ich selbst, meine Verwandten und meine Männer haben dem Volk Geld und Korn geliehen, doch nun wollen wir ihnen diese Schuld erlassen. Er sagt, mir ist es wichtig, dass wir uns respektieren gegenseitig, dass jeder gleich viel wert ist. Es kann doch nicht sein, dass wir hier so miteinander umgehen. Und dann nennt er auch eine Bitte und sagt, Entschuldigung, ich merke gerade, dass mir hier Seiten fehlen. Dann nennt er auch eine Bitte und sagt, gebt ihnen ihre Felder, ihre Weinberge und Olivenhaine und Häuser noch heute zurück. Und erlasst ihnen auch alles, was sie euch an Geld, Korn, Wein und Öl noch schuldig sind. Er sagt, das macht mich wütend, wenn ich sehe, was hier los ist. Ich wünsche mir, dass wir einander respektieren. Bitte gebt doch den Leuten das zurück, was sie brauchen. Und Nehemia ist selber mit gutem Beispiel vorangegangen. Er hat selber keine Steuern und Abgaben verlangt von den Leuten und hat auch hier erreicht, dass alle mitgemacht haben. Die anderen haben gesagt, wir werden alles zurückgeben und nichts mehr von ihnen einfordern. Wir wollen tun, was du sagst. Und auch hier bin ich mir sicher, dass es vor allem mit Gottes Geist zu tun hatte, dass Nehemia diesen Einfluss hatte, dass er das erreichen konnte, dass er die Leute gewinnen konnte. Aber wir sehen einfach, dass er auch jemand war, der über seine Gefühle, seine Bedürfnisse offen gesprochen hat. Und ich möchte zum Schluss euch einfach diesen Text hier mitgeben, auch aus den Sprüchen. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und das ist ein Text, der mir zeigt, Gott ist es wichtig, was ich empfinde. Und Gott ist es wichtig, was ich brauche und wie es mir geht in meinem Inneren. Gott sind Gefühle und Bedürfnisse nicht einfach egal. Er hat uns so geschaffen, dass wir Dinge empfinden können. Die Bibel sagt, wir sind nach seinem Bild geschaffen. Vielleicht bedeutet das, dass auch Gott fühlt und natürlich auch Bedürfnisse hat. Gott ist es nicht egal, was wir spüren, was wir fühlen und was wir brauchen. Und ich sehe in Nehemia einfach ein Beispiel von jemandem, der das auch aussprechen konnte. Und es tut gut, in schwierigen Situationen, in Konflikten, diese Schritte im Kopf zu haben und zu sagen, wenn ich das und das sehe, dann löst das etwas in mir aus, dann fühle ich mich entsprechend und ich wünsche mir das und das. Könntest du bitte? Es sind 4 einfache Schritte, die aber so viel verändern können und sie können uns helfen, auf unser Herz aufzupassen. Unser Herz zu bewahren, im Reinen mit uns selbst zu bleiben und auch im richtigen Moment Grenzen zu zeigen und andere nicht einfach über uns drüber fahren zu lassen, denen unsere Bedürfnisse und Gefühle vielleicht egal sind. Giraffensprache hilft auch, zu sagen, das bin ich, so geht's mir gerade. Bitte höre auf damit, das ist mir gerade zu viel oder das geht für mich so nicht. Es hilft uns einfach, unser Herz reinzuhalten, unser Herz zu bewahren. Und ich möchte euch eine gute Woche wünschen. Und wenn ihr Situationen erlebt, wo es schwierig ist, dann denkt an Nehemia, denkt an die 4 Schritte und denkt an die Giraffen und die Giraffensprache plus. Macht ein kurzes Stoßgebet und Gott wird euch helfen und euch begleiten in diesen Situationen. Amen.